In Christo Geliebte, wenn wir hier ein paar Stunden über den Heilsplan Gottes und die Geschichte, die von ihm geschrieben wird, nachdenken, dann stehen wir im Zentrum der Gottesoffenbarung. Denn von Anbeginn der Schöpfung ging es unserem Gott nicht nur um wenige, um Einzelne, nicht nur um eine Auswahl, wir nennen dabei Israel, und die Gemeinde, sondern es geht ihm immer um das Ganze, um alle. Auf dieser Schiene gibt es die größten Missverständnisse. Deshalb das Thema, die heilsgeschichtliche Botschaft für gestern, heute und morgen. Das ist auch die Frage, tut Gott in allen Zeiten das Gleiche? Wir wissen ja alle um den Vers aus Hebräer 11, Vers 13, Jesus Christus gestern, heute und in allen Äonen derselbe. Jawohl, bei ihm gibt es keine Veränderung seines Wesens und seiner Gottesziele. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er in seiner Handlungsweise nicht unterschiedliche Methoden anwendet. In der Schrift finden wir sehr verschiedene Offenbarungsebenen. Vielleicht schauen wir uns dann noch ein Bild an. Offenbarungsebenen Gottes. Zum Beispiel verkehrt Gott mit den Engeln, den Geistlichen der Himmelswelt, unter anderem in einem parlamentarischen Gespräch. Bei Hiob und auch bei dem König Ahab wird davon berichtet. Mit Adam und Eva im persönlichen Du. Später durch Träume und Visionen, durch sein gegebenes Wort an die Propheten. Dann nennen wir auch verschiedene Bundesschlüsse mit Noah, mit Mose und mit David. In den Evangelien lesen wir, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit durch den Sohn Jesus Christus. Aber nicht nur in der Unterschiedlichkeit der Botschaften müssen wir die Heilsgeschichte Gottes verstehen lernen, sondern auch die verschiedenen Adressaten, an die sie gerichtet wurden. Das hängt nun ein ganz klein wenig mit der Durchführung zusammen, die der Heilsgeschichte zugrunde liegt. Anfang und Ende, der Beginn und der Abschluss und die Vollendung sind an keine menschlichen Einwände gebunden, nicht an dem geschöpflichen Willen. Nein, gar nicht. Da wird alles von ihm aus gestaltet und programmiert. Zunächst halten wir einmal den Gedanken fest, dass die Willensabsicht Gottes in seinem Plan verankert ist und in der Heilsgeschichte seinen Ausdruck und seine Darstellung findet. Komplizierter Satz. Der Wille Gottes in seinem Plan verankert, aber in der Heilsgeschichte kommt er zur Durchführung, zur Darstellung. Das heißt, also außen, das heißt Anfang und Ende. Das, was mittendrin dann im Ablauf der Zeit auch geschehen mag. Und in der Mehrzahl sieht es oft katastrophal aus, wird letztlich der Wille Gottes ausgeführt. Dieser sogenannte Zwischenraum zwischen A und B, zwischen dem sogenannten Anfang und dem Ende, ist gefüllt mit Geschichte. In denen die Rettungsaktionen Gottes ablaufen. Der Geschichtsablauf ist nicht immer Offenbarung seines Wohlgefallens, nicht immer, aber immer der Ausdruck seines Willens, auch in der Proklamation der Gerichte. Wir lassen uns einmal den Turmbau zu Babel vor Augen stellen. Da heißt es, und der Herr sprach, sie sind ein einziges Volk, mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang ihres Unternehmens. Denn durch ihren gemeinsamen Willen wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, auszuführen, was sie beschlossen haben. Es wird nichts mehr verwehrt werden können, was sie planen, was sie zu tun ersinnen. Es wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Das gehört auch zur Geschichte. Gott gab also den Weg frei, dass das Geschöpf auch ohne ihn ein Paradies errichten kann. Auch das Zeugnis aus Apostelgeschichte 14, Vers 16 gibt uns hier eine klare Antwort. Der in den vergangenen oder zurückliegenden Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Nicht nur wir können machen, was wir wollen. Auch die Nationen hatten den Freiraum. In den vergangenen Generationen das auszuführen, was in ihren Sinn hineinkam. Und diese eigenen Wege der Nationen in den vergangenen Generationen ist eine einzige Spur von Leid, Blut und Tränen. Von wegen, der Marxismus wollte das Paradies bauen. Schade, dass sie nicht wenigstens 10 Jahre von diesem hocherfreuten Sozialismus etwas mitbekommen haben. Es konnte in den vergangenen Jahrtausenden die gesamte Intelligenz der Menschheit zusammengebündelt werden. Dazu standen alle Energien des Kosmos zur Verfügung. Auch die Bodenschätze und die Reichtümer der Natur standen bereit, genutzt zu werden. Und was ist die Quintessenz dieser unheimlichen Geschichte? Was ist die Quintessenz? Was kommt zum Schluss als Ergebnis heraus? Das totale Chaos, der Untergang. Das ist also der Lauf der Geschichte. Und da hinein ist auch unser kleines und bedeutungsloses Leben mit eingebunden. Und wenn das alles wäre, liebe Geschwister, wenn das alles wäre, geboren zu werden, um wieder zu sterben, dann wäre das das Allertraurigste in dieser Welt, was uns passieren könnte. Ja, und manche verzweifeln. Tausende nehmen sich jedes Jahr wegen der Hoffnungslosigkeit das Leben. Wer ein klein wenig den grauenvollen und entsetzlichen Weg der Geschichte verfolgt, ohne den Hintergrund von den Heils- und Rettungslinien Gottes zu wissen und sie zu sehen, muss eigentlich scheitern. Er muss scheitern und die Existenz Gottes ablehnen. Aus dieser Überzeugung ist ja auch die Gott-Tod-Theologie entstanden. Keine Aussicht mehr. Und es ist ein wichtiger Auftrag für uns alle, Gottes Zielgedanken als eine große Hoffnungsbotschaft der Gemeinde und einer verlorenen und hoffnungslosen Welt zu bezeugen. Wer soll sie denn verkündigen, liebe Geschwister? Wer denn sonst? Wenn nicht wir. Viel zu wenig wird diese besiegelnde Botschaft in den Versammlungen, auch im persönlichen Gespräch mit den Fernstehenden verkündigt. Wer die Endziele Gottes aus der Heilsgeschichte herausnimmt, beraubt der Freudenbotschaft ihre Kraft. Es ist nach dem klaren Zeugnis der Schrift erkennbar, dass Gott nicht alles auf einmal und mit allen zugleich tut. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Gott tut nicht alles auf einmal und mit allen zu gleicher Zeit. Heilsgeschichte ist die klare Proklamation, dass er zu einer ganz bestimmten Zeit mit einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen ein ganz bestimmtes Evangelium ihnen zuteilt oder auch zur Verkündigung freigibt. Wenn Gott nun bei der Hinausführung und Realisierung seines Heilsplanes eine Selektion trifft, das heißt Einzelne oder eine Gruppe von Menschen aus der Masse herausstellt, dann nur mit dem Hintergrund, das sollten wir wissen, nicht mit dem Hintergrund, dass wir in den Himmel kommen. Das ist eine ganz subjektive, heils-egoistische Auffassung, dass Gott uns auf den Weg des Glaubens gestellt hat, damit wir in den Himmel kommen. Nein. Wenn Gott aus der Masse Einzelne herausstellt und es dich und mich betroffen hat, dann nur mit dem Hintergrund, dass diese für ein zukünftiges Aufgabengebiet geschult, ausgebildet und qualifiziert werden sollen. Deshalb sind wir hier. Niemals sind solche Auserwählten Selbstzweck, sondern immer nur für einen bestimmten Dienst beauftragt. Dabei kann Gott es sich leisten, dass andere zurückzustellen, die Völker und Nationen völlig außerhalb von ihm ins Verderben laufen zu lassen. Das kann sich Gott leisten. Gott entschied sich für den Isaak und ließ den Ismael links liegen. Und er traf allein die Wahl, den Jakob vor dem Esau zu stellen. Und auch heute ist das nicht anders. Es ist auch heute nicht anders. Da ruft er den Wilhelm und die Lianne und den Franz und den Helmut lässt er links liegen. Der wird zurückgestellt. Das kann sich unser Gott leisten, den einen vor den anderen zu stellen, weil er durch die wenigen die anderen zurechtbringen will. Haben wir diesen Gedanken verstanden? Das ist die Methode, die heute läuft. Und manche werden irre, warum heute nicht die ganzen Völker sich bekehren nach dem sogenannten Missionsbefehl. Ist gar nicht dran, ist gar nicht dran. Das gehört zum Prinzip der Heilsgeschichte Gottes. Wir halten also nochmal fest, Gott ist souverän und tut nicht alles auf einmal und auch nicht mit allen zu gleicher Zeit. Wir hatten heute Vormittag das Wort durch Bruder Manfred, 1. Korinther 15, Vers 22. Das ist ein gewaltiges Wort, liebe Geschwister. Wenn ich daran erinnert werde, ich bin ja bald verrückt geworden in der Auseinandersetzung der Allversöhnung und ewigen Verdammnis. Und ich habe Testamente durchgelesen, bis eines Tages nachts, beim Lesen dieses Verses, 1. Korinther 15, Licht hinein leuchtet in die Dunkelheit meines Herzens. Gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Alle lebendig gemacht. Und jetzt unterstreiche sie bitte das Wort, was danach kommt. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Das legt Gott fest. Das legt Gott fest. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Der Erstling Christus, danach die des Christus gehören. Und dann das Ende. So lesen wir in unserer Bibel. Und es ist eigentlich, damit ist alles gesagt. Wenn der Herr wiederkommt, dann hat seine Leute beieinander, dann ist Schluss, das Ende. Da steht aber Telos, das Ziel. Und da mache ich immer einen Doppelpunkt dahinter. Und wie sieht das Ziel aus? Dass er einzeln nach dem anderen, die Obrigkeiten, die Mächte, die Gewalten, alle nacheinander, unter dem Haupte des Christus, ihren Platz gibt. Und der Letzte, der Platz nimmt, das ist der Tod. Das ist der Tod. Wenn unser Gott im Himmel nur für die restlose und völlige Hinausführung aller seiner Gottesgedanken, seiner Heils- und Rettungsabsichten, nun zwei Heilsträger für sich selbst bestimmt hat, dann ist das von allergrößter Bedeutung und Wichtigkeit, dass dieser Willensentschluss Gottes auch von seiner Glaubensgemeinde erkannt und akzeptiert wird. Er macht nicht alles auf einmal, heute mit der Gemeinde. Mit diesen zwei Heilsträgern meinen wir das Volk Israel und die Gemeinde des Christusleibes. Fast das ganze Alte Testament und zum Teil auch das Neue Testament gibt Zeugnis davon, wie Gott sein Volk von Anfang an bestimmt hat, es zum Licht und zum Segen, zum Heil für die Völker- und Nationenwelt zu setzen. Da ging es doch mit Abraham los, durch dich und deinen Samen will ich alle Generationen segnen. Wir fragen heute, wo ist denn die Erfüllung? Wo ist denn die Erfüllung dieser gewaltigen Zielsetzung Gottes? Erfüllt sie sich heute etwa, realisiert sie sich in den wenigen Leuten seiner Gemeinde? Auch über ihre Halsstarrigkeit, den Ungehorsam und die schwersten Gerichte hält Gott sein gegebenes Wort, er hält daran fest, denn seine Berufung werden nicht zurückgenommen, sind unbereubar. Wir sind also Augenzeugen, wie Gott sein Volk aus der 2000-jährigen Gefangenschaft der Nationen zurückholt. Aber nicht nur das, wir wissen auch, dass sie zu einem Heils- und Rettungsträger für die Erde und ihre Bewohnerschaft werden. Und ich frage mich manchmal, ob das die messianischen Gemeinden in Israel überhaupt wissen, wozu sie gesetzt sind. Ich setze ein großes Fragezeichen. Aber den Zwischenraum von Israels Blindheit und Verstockung bis zu ihrer Wiederannahme wird von einem Geheimnis gefüllt. Ein Geheimnis gefüllt, was nie zuvor Gegenstand göttlicher Offenbarung gewesen ist. Weder Abraham noch Mose die Propheten, weder die 12 Apostel, war bekannt, dass bevor Israel gerettet, die Nationen von der Herrlichkeit des Christus erfüllt werden sollen. Das gab's bei ihnen überhaupt nicht. Außerhalb des Fluches, der über Israel steht, öffnet Gott jetzt den Weg zu den Nationen, um aus ihnen eine Schar herauszurufen, die für den Leib des Christus bestimmt ist. Ohne die Schrift zu zerteilen, wurde es notwendig, diese Weichenstellung in der Heilsgeschichte zu erkennen, die zwischen der Wegführung, der Zurückstellung Israels und der Proklamation einer Gemeinde aus den Nationen besteht. Für das Neue, das Einmalige, noch nie Dagewesene, vor Generationen und Äonen verborgen gehaltene Geheimnis, durfte nur ein einziger Aussagen machen. Und das war der Apostel Paulus. Er war dafür von Gott autorisiert, er war bevollmächtigt, das Geheimnis seines Willens, des Christus und des Evangeliums bekannt zu machen. Wenn wir diesen beiden Offenbarungsträger, Israel für die Erde, für die Völker und Nationen bestimmt und die Gemeinde des Leibes Christi für die Himmel und ihre Bewohnerschaft, fortwährend zusammenmischen und alle gottgegebenen Verheißungen auf die Plattform der Gemeinde transportieren, dann stiften wir Verwirrung und dienen nicht der Auferbauung und der zielgemäßen Zubereitung der Gemeinde. Wenn uns das nicht klar vor Augen steht, was Gottes Plan, seine Absicht und sein Wille für heute und jetzt ist, sind wir jeden geistlichen Wind der Verführung auch im Gewande des Lichtes erlegen. Was bei Adam und bei Eva im Paradiese gültig war, das muss nicht für uns heute gelten. Da sind wir uns doch einverstanden. Was Gott unter der Gesetzeshaushalte mit Israels geboten hat, das kann man doch nicht ohne weiteres auf dem Boden der Gemeinde aus den Nationen unterbringen wollen. Das Kommen Jesu in Fleisch war zunächst eine Sendung zu seinem Volk. Für ihn ging es nicht um die Rettung anderer Länder und Nationen, sondern sein Tun war klar abgesteckt. Und sein Handeln lag in dem heilsgeschichtlichen Auftrag begründet, sich als Lamm für die Sünde des Kosmos zu opfern. In seiner Person verkündigt er den Anspruch des in den Propheten verheißenen Königreiches. Und das Königreich, das war bekleidet mit Zeichen, mit Wunder, mit Machttaten, sichtbare Dokumentation von der Herrschaft Gottes. Mit der Ablehnung des gekreuzigten Messias, die Lästerung des ausgegossenen Geistes und die Steinigung des Stephanus wurde dieses Königreich und alles, was an äußerer Erscheinungsform dazugehört, zurückgestellt und auf das tote Gleis geschoben. Aber wer nimmt davon Kenntnis? Die Kirchen und die theologische Gelehrsamkeit hat sich Jahrtausende lang als das geistige Israel verstanden. So tönt es aus 1000 Mündern. Wir werden die Völker bekehren und durch den Missionsbefehl werden wir alle Nationen zu Jüngern machen. Das ist heute noch das große Programm. Hunderte Visionen machen das Christenvolk und zum Teil auch die Gemeinde verrückt mit den Parolen, das Reich Gottes errichten zu wollen. Heute und jetzt. Wir rufen die Königsherrschaft Gottes aus und das Geistesfeuer über Berlin, über London und die Großstädte der Welt. Die frommen Vegetarier, die sehen sich bestätigt. Es wird von nun an kein Fleisch mehr gegessen. Kein Rindfleisch und auch kein Schweinefleisch wegen der Maul- und Klauenseuche. Denn Gott hat ja am Anfang der ersten Generation das Fleischessen verboten. Liegen wir also auf biblischer Ebene. Da gab es nur Pflanzennahrung. Wieder andere rufen, gar nicht weit von hier entfernt. Die rufen Krankheit. Krankheit ist vom Teufel. Das ist Sünde, ist das. Gott will nicht, dass du krank bist und hilflos umherrennst. Denn Jesus heilte alle Krankheit und jedes Gebrechen. Alles ruft biblisch und ist dennoch falsch und steht unter der Überschrift der Verführung. Nach dem gewaltigen Zeugnis des Petrus: Du bist Christus, der gottgesandte Sohn vom Vater. Da berichtet der Herr seinen Jüngern vom Leiden und vom Sterben. Da nahm der Petrus den Herrn zur Seite, nahm ihn zurück und sagte: Gott behüte dich, Herr. Welch eine super fromme Antwort. Gott behüte dich, Herr. Das lassen wir unter keinen Umständen zu. Von wegen, dass du dich am Kreuz umbringen lässt. Kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Da sagt der Herr: Du Satan, gehinder mich. Gehinder mich. Du bist mir ein Skandal. Du bist mir ein Skandal. Denn du sinnest nicht auf das, was Gottes ist, sondern was menschlich ist. Was logisch ist. Was soll das dir bringen, am Kreuz zu sterben? Da sind wir auch doch vollständig von der Rolle. Schwerer Satz jetzt. Die einfältigsten und aufrichtigsten Beweggründe. Hinter diesem Satz steht 40 Jahre Erfahrung, mit Menschen umzugehen, die in dieser Geistesrichtung abgestürzt sind. Die einfältigsten und aufrichtigsten Beweggründe schützen uns nicht vor den allerschwersten Verführungen. Petrus, diese ehrliche Haut, wurde zum Widerwürger. Zum Widerwürger. Weshalb? Weshalb? Weil er die Heilsgeschichte nicht begriffen hatte. Die Heilsgeschichte nicht begriffen. Ist denn das so wichtig? Ihr redet von großen Dingen, Heilsgeschichte. Da ist es dringend wichtig, zu wissen, was Gott heute und jetzt tut. Und was er damals getan hat und morgen tun wird. Dass der Christus zuvor leiden musste, das hatte er nicht. Das hat er nicht erfasst und sterben musste. Zu dieser Erkenntnis ist ja Petrus erst viel später gekommen. Ich habe mich so riesig gefreut in Apostelgeschichte 2, 3. Da predigt er, musste nicht der Christus zuvor leiden. Da hat er es erfasst, der Petrus. Sagen Sie nicht, dass uns das nicht passieren kann. Sagen Sie das ja nicht. Wenn ich daran denke, wie treue Brüder und Schwestern abstürzen, verführt werden. Wenn wir unter der Vollmacht und Autorität Gottes Evangelium verkündigen wollen, dann ist es unerlässlich zu fragen, was Gott heute und jetzt unter seinem Willen und seinem Wohlgefallen gestellt hat. Es geht doch nicht heute um die Aufrichtung der Königsherrschaft unter die Nationen, auch nicht um eine Weltbekehrung, sondern um die Herausstellung und die Zubereitung einer Gemeinde, deren Existenz vor jeder Generation, vor dem Beginn der Schöpfung und vor den Äonen in Gott bestand. Eine Schar herauszurufen, die nicht an den Kosmos, nicht an die Zeit, nicht an die Materie gebunden ist, sondern deren Gottes Ratschluss und Vorsatz in dem Christus war. Sie, wenn die Zeit da ist, aus der Masse herauszunehmen. Wie sagt Paulus in Epheser 1, Vers 4, wie er uns denn hat auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vers 5, nicht um in den Himmel zu kommen. Ich zertrümmere gern diese fromme Sehnsucht. Darum geht es nicht. Sondern er hat uns auserwählt für den Sohn, für die Sohnschaft. Deshalb sind wir auf dem Weg, liebe Geschwister. Deshalb sind wir auf dem Weg. Wenn diese auserwählte Schar durch die Entrückung und Verwandlung der in Christo Entschlafenen abgeschlossen sein wird, beginnt Gott den unterbrochenen Heilsweg mit seinem Volk Israel wieder fortzuführen. Und damit stehen dann zwei Heilsträger zur Verfügung, die den abgesteckten Liebesplan mit seinem Schöpfungsall zur Vollendung bringen. Die Heilsgeschichte Gottes umfasst also mit Israel das Gestern, mit der Gemeinde das Heute und mit Israel und der Gemeinde das zusammen das Morgen und das Übermorgen. Heilsträger wird es nur geben, solange die Zeit läuft. Sind wir damit einverstanden? Wenn die Äonen einen Abschluss erlangt haben, treten beide wieder zurück, weil ihr Dienst nicht mehr benötigt und alles sein Ziel in Gott gefunden haben wird. Manfred, würdest du bitte nochmal einschalten hier? Ich möchte also diesen Gedanken noch einmal mit dieser uns bekannten Skizze erläutern. Noch etwas höher. So, gut. Wir sehen also die blaue Straße hier. Die blaue Straße. Das ist also die Straße der Zeit. Die Straße der Zeit. Unsere Bibel spricht hier von Chronos. Hier hat also das Wort Chronologie seine Bedeutung bekommen. Es sind Geschehnisse, die der Zeit nach hintereinander ablaufen. Davon kommt ja also auch der Begriff Chronometer, Zeitmesser. Chronos ist also die Zeit, große Zeiträume oder Zeitabläufe werden mit Äonen beschrieben oder wiedergegeben. Die Straße der Zeit ist belegt mit Ereignissen, Verordnungen, Gesetze und vielen geschichtlichen Abläufen. Und nicht zuletzt ist Zeit mit unserem Leben besetzt. Wir sehen ganz links die Gestalten Adam, Noah, Israel, Christus, Gemeinde, Nationen, Gericht, Schöpfung, das All. Das All. Und da hinein, in diesem Ablauf der horizontalen Geschichtslinie, offenbart sich Gott von oben nach unten. Das ist Gottes Offenbarung. Von oben nach unten. Und tut sich einzelnen Menschen kund. Und in diesem Zusammenhang spricht die Schrift sehr oft davon und verwendet das Wort Kairos. Schade, dass es in unseren Übersetzungen kaum beachtet wird und auch wie gewohnt mit dem gleichen Wort Zeit wiedergegeben ist. Man könnte dieses Wort Kairos mit Zeitpunkt, Zeiteinschnitt, Zeitwende, Heilstermin, Gottesstunde, eine bestimmte Zeit, ein festgesetzter Zeitrahmen verdeutschen. Für mich ist der Begriff Kairos sehr bedeutungsvoll, weil ich im Ablauf der Heilsgeschichte, die Rettungsaktionen damit im Zusammenhang sehe. Das heißt, dass Gott von oben nach unten in den Geschichtsablauf des Einzelnen oder auch eines Volkes hineinspricht und den Betreffenden mit Herrlichkeit und mit Leben der Unendlichkeit füllt. Der göttliche Kairos unterbricht und durchbricht unsere persönliche Lebenslinie und gibt uns eine ganz neue Perspektive. Das bedeutet also zum ersten Mal in der Tat Ewigkeit, die Unendlichkeit, Ewigkeit inmitten der Zeit. Inmitten der Zeit. Und wenn das in einem Menschen passiert, dass er in der Versammlung von diesem Lichtstrahl erreicht wird, liebe Geschwister, das sind die kostbarsten Stunden, die ein Mensch erleben kann, im Diesseits, inmitten der Zeit, die Ewigkeit, die Gottesherrlichkeit in seinem Herzen zu erleben. Abraham wurde in einen ganz bestimmten Kairos geboren, steht in der Schrift. Auch Mose kam in einem ganz bestimmten Kairos zur Welt. Wie das mit uns ist, weiß ich nicht. Selbst der Sohn Gottes bekam in seiner Niedrigkeit einen ganz bestimmten Zeitrahmen zur Verfügung gestellt, wo die Erlösung und die Versöhnung vollbracht wurde. Markus 1, Vers 15. Der Kairos, der bestimmte Zeitrahmen ist jetzt gegeben und ist erfüllt. Und das Königreich Gottes ist in der Person Jesu nahegekommen. Seinen Volksgenossen macht er den Vorwurf: über alles in der Welt wollt ihr mitreden, ob es regnet oder ob es Wind gibt, ihr Heuchler. Das Angesicht der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber ist es diesen Kairos, in dem ich euer Messias bin, nicht beurteilt. Dieser Kairos ging mit der Himmelfahrt Jesu, dem Pfingstfest, zu Ende und wiederum durchbrach Gott die horizontale Geschichtslinie mit der gewaltigsten Offenbarung seines Willens und der Geheimnisse des Christus an Paulus. Ein Kairos. Er schreibt von diesem außergewöhnlichen Kairos In 2. Korinther 6, Vers 2, da heißt es, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Das ist also ein Zeugnis an Israel. Und Paulus nimmt nun dieses Zeugnis aus den Propheten und nimmt es herüber und stellt es auf die Ebene der Gemeinde. Und sagt dann, siehe jetzt, jetzt ist der wohlangenehme Kairos. Deshalb habe ich ihn auch überdurchschnittlich breit gezeichnet. Das ist die Zeit, die heute läuft, die heute läuft, die unter dem Wohlgefallen Gottes steht. Das ist eine bestimmte Gottesoffenbarung, die mit der Gemeinde zusammengebunden ist. Aber auch dieser Kairos geht zu Ende. Er geht zu Ende mit der Gemeinde. Eine einmalige Gnadenhaushaltung, die mit dem Evangelium der Herrlichkeit Christi zusammengebunden ist. Heilsgeschichte ist das Hereinwürgen der göttlichen Wirklichkeit im Ablauf der horizontalen Geschichtslinie. Das Beste, die beste Darstellung haben wir bei dem Apostel, bei dem Saulus. Er ritt also von Jerusalem nach Damaskus. Das ist die horizontale Geschichtslinie von A bis B. Von A bis B. Und da mitten hinein durchtrennt ihn die Gottesoffenbarung. Sein Leben durchschneidet seine Lebenslinie. Und er wird nach oben orientiert und berufen und bestimmt. Das ist eigentlich Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist die Offenbarung Gottes inmitten der Zeit, betrifft Einzelne und eine ganze Gruppe. Nun weiß ich nicht, noch 5 Minuten? Schwer. Gut, machen wir es anschließend. Ich habe dann noch eine Skizze von dem Bibelhaus oder die verschiedenen Gottesoffenbarungen, dass wir mal sehen, dass Gott bestimmte Darstellungen hat, wo er sich offenbart. Und es ist nicht biblisch und auch nicht statthaft, dass man alles, was Gott in den verschiedenen Ebenen seiner Schöpfung dargestellt hat, dass man das durcheinander stellt. Ich werde vielleicht bei der Diskussion mal auf das Bild zurückkommen. Bis dahin.
Ja, Dankeschön. Notieren Sie, was Sie fragen wollen. Die Punkte, wo Sie einhaken wollen, lassen Sie auch jetzt uns an dieser Stelle nicht jetzt ins Gespräch gehen, sondern im Anschluss an die zweite Hälfte. Und ich schlage Ihnen auch jetzt wieder vor, dass unser rechter Flügel hier uns die Fenster öffnet, dass wir das blaue Liederbuch zur Hand nehmen und das Lied 278 aufschlagen, und diese 3 Liedstrophen gemeinsam singen. Ein paar, die wollen schon aufstehen, dürfen auch aufstehen, und dann sind wir wieder fit und bereit, auch dann für die zweite Hälfte, dann für Manfred Mössinger. 278, 1 bis 3. Thank you.
So, ich möchte also bitten, dass die hintere Reihe, die mich heute Morgen wieder nicht verstanden hat, einfach den Finger hebt, wenn ich zu leise werde. Ich werde also ganz nahe zum Mikrofon gehen, versuchen, dass ich also heute Mittag verstanden werde. So, jetzt möchte ich Ihnen auch sagen, wie ich mir vorkomme. Also ich war früher kein braves Bübchen. Und wenn bei uns im Gymnasium irgendetwas angestellt war, dann ist man immer zuerst auf mich verfallen. Wie ist das, Mössinger? Warst du da wieder dabei? Ja? Das hat also meinen Französischlehrer dazu geführt, dass er eines Tages gesagt hat, Mössinger, du bist der Peterling auf jeder Suppe. Und ich komme also jetzt richtig komisch vor, nach diesem sehr positiven und wichtigen Vortrag, jetzt so den Peterling zu bringen. So ein bisschen das Gewürz in der Theologie. Also Sie müssen schon unheimlich viel verkraften in diesen wenigen Stunden, die wir zusammen sind. Es gibt ein Buch von einem Stuhlmacher, heißt er. Der ist ein Historiker. Der hat ein Buch geschrieben, Das Ende naht, die Irrtümer der Endzeit-Spezialisten, herausgegeben im Brunnen Verlag. Ich werde also nachher einiges davon zitieren. Ja, das ist also jetzt der Peterling, Verzeihung, der jetzt so völlig daneben geht und nicht so das positive Element von Herrn jetzt dem Vortrag weiterführt. Es geht also darum, dass es immer wieder Gläubige gegeben hat und ich möchte das mit ganz großer Hochachtung tun. Also nicht, dass Sie denken, ich bin jetzt hier, um irgendetwas fertig zu machen und schlecht zu machen, sondern nur um etwas festzustellen. Und ich möchte gerne haben, dass wir uns ein bisschen in Vorsicht üben, wenn ganz bestimmte Prophezeiungen, Prophetie und Prophezeiungen sind zweierlei, wenn ganz bestimmte Prophezeiungen gemacht werden. Prophetie ist nicht Prophezeiung. Prophezeiung hat ganz nahe den Rand an der Wahrsagerei. Dass ich etwas voraussage, aufgrund von ganz bestimmten Erkenntnissen oder aufgrund eines biblischen Wortes. Der Herr Stuhlmacher, der hat 4 Problemkreise in seinem Buch aufgezeigt. Erster Problemkreis, ich habe mir den nicht notiert, den muss ich da vorlesen. Erster Problemkreis, Überbewertung schwacher Anhaltspunkte. Also, verfrüht kann man zum Beispiel biblische Erfüllungen aussagen. Jetzt ist das erfüllt. Also ich entsinne mich, was hier im Jahr 1967, kurz nach 67, gesagt wurde. 1967 wurde am Sechstagekrieg Jerusalem erobert und dann wurde hier gepredigt, jetzt ist die Zeit der Heiden, dass Jerusalem von den Heiden zertreten wird, zu Ende. Und kurze Zeit danach kam ich nach Jerusalem, da sind wir durch die Altstadt, da wo oben das Dach da drüber ist, und dann haben einige muslimisch-arabische Jungs, die haben da ein Loch da rein gemacht und haben uns mit Steinen beworfen. Dann habe ich gedacht, es ist noch nicht weit her von der Erfüllung, dass da die Stadt Jerusalem nicht mehr von den Heiden zertreten wird. Also, oder Überbewertung bestimmter Tatbestände. Also, dass man aus der Geschichte, Völkergeschichte, politischen Geschichte, wirtschaftlichen Geschichte, ganz schnell zu einer Aussage kommt, die eben eine bestimmte biblische Erfüllung, Enderfüllung bereit sein soll. Das kann man überbewerten. Oder nicht korrekte Einschätzung eines Phänomens. dass ich das nicht richtig einordnen kann. Ich habe heute Morgen schon gesagt, es ist sehr schwierig, vom Heilsplan auf die Zeitgeschichte und von der Zeitgeschichte auf den Heilsplan die Verknüpfung, die zeitliche Verknüpfung herzustellen. Oder einseitige Nachrichtenauswahl. Einseitige Nachrichtenauswahl. Wir kriegen das ja zum Überdruss, gell? Ich schreibe ab und zu mal wieder einen Brief an den Südwestfunk und so, wenn entsprechende Informationen über Israel gegeben werden, die sollen ab und zu mal wissen. Kürzlich hat auch mal einer sich genötigt gefühlt, eine Antwort zu geben und hat sogar telefonisch mit mir gesprochen. Es gibt eine einseitige Berichterstattung. Wenn irgendwo in den Auseinandersetzungen wegen mir ein Araber von einem sich wehrenden Israelis erschossen wird, dann hören wir das von morgens um 5 bis abends um 12. Umgekehrt können zwei Juden zum Fenster rausgeschmissen werden, zusammengetrampelt, noch das Handy in die Hand gedrückt bekommen, um der Frau, seiner eigenen Frau anzurufen, ich bin jetzt am Sterben, ich werde jetzt totgeschlagen. Das hören wir vielleicht einmal und dann ist vorbei. Das nenne ich eine selektive Überbewertung der einen Nachricht, und so kann man es auch im eschatologischen Sinn machen. Man kann ganz bestimmte Dinge immer stärker bewerten und kommt dann zu einem ganz bestimmten Resultat. Das ist der erste Problemkreis. Der zweite Problemkreis nach Stuhlmacher ist, wir sind die letzte Generation. Das ist ja etwas Typisches, was ich gestern schon gesagt habe. Wir sind die letzte Generation. Ein gleichbleibendes Gefühl, das Ende zieht jetzt unmittelbar herauf. Die heutige politische Konstellation wird als Ausgangsbasis einer ganz raschen Beendigung dieses Zeitlaufs genommen. Das hat man im Jahr 1648 auch gesagt. Jetzt ist das Ende da. Als der 30-jährige Krieg vorbei war, haben alle gesagt, schlimmer kann es nicht mehr werden. Das hören wir immer wieder, nicht? Das repetiert sich. Oder welche Motive stehen hinter der Demnächst-Erwartung? Da muss man also schon zurückfragen. Dritter Problemkreis, tendenziöse Zitatauswahl, das ist im ersten schon dran gekommen, bevorzugt in 3 Jahren große Katastrophe. Gut, der Club of Rome hat, um das zu bestätigen, was der Bruder Ullmann heute Morgen gesagt hat, der Club of Rome sind ja 70 Gelehrte, die immer mal wieder etwas ausarbeiten über die Zukunft der Menschheit. Die haben ausgerechnet, im Jahr 2050 bei zunehmender Bevölkerungszahl sind die Vorräte von allen notwendigen Mineralen und Rohstoffen, die sind zu Ende. Das heißt, wir haben kein Öl mehr, es gibt kein Kupfer mehr und. Und dann ist unsere Wirtschaft am Ende und diese 8 oder 10 Milliarden, die dann auf der Erde leben können, nicht mehr versorgt werden. Das ist Club of Rome. Also hat mit der Bibel nichts zu tun. Aber das kann ich überbewerten. Dann das vierte Problem. Eigene Vermutungen werden als Dogma ausgegeben und werden so gehandelt. So. Ich möchte zuerst etwas anderes machen, nämlich ich möchte zunächst einen Gang durch die Kirchengeschichte machen. So ein bisschen Spezialität, die ich gerne habe. Also angefangen hat die Geschichte mit der Endzeitberechnung und Erwartung schon im 2. Jahrhundert. Das nennen wir in der Kirchengeschichte den sogenannten Montanismus. Montanus war ein Prophet in Phrygien, hat er gearbeitet, er hat 2 Prophetinnen bei sich gehabt und die haben immer alle gesagt, jetzt kommt der Herr Jesus ganz, ganz bald. Deswegen hat er eine sehr asketische Bewegung ins Leben gerufen, die noch 2, 3 Jahrhunderte bestanden hat in den verschiedenen Gegenden. Er selber wurde von der Kirche exkommuniziert und ausgestoßen. Und das Jahr 170 nach Christus, er hatte eine Erscheinung, eine Vision, dass das himmlische Jerusalem mit Christus zusammen recht bald in den kommenden nächsten Jahren herunterkommt auf die Erde. Das steht unmittelbar bevor. Mit höchster Autorität sprach er seine prophetischen Botschaften und verlangte ein rigoros asketisches Leben. Die Priscilla und die Maximilla zogen mit ihm durch Kleinasien und sie hatten apokalyptische Botschaften. Also da braucht man dann keine Bibel mehr, das kommt ja öfters vor. Wir haben ab und zu mal mit bestimmten Bewegungen, die zu Ende gegangen sind, in den letzten Jahren zu tun. Die haben nie die Bibel gelesen, sondern da war so eine Mutter, die hat die Visionen gehabt und die hat den Angehörigen einer Kommunität gesagt, wo es lang geht. Ja? Brauchen wir nicht mehr Bibel lesen. Also, die Öffentlichkeitswirksamkeit war ziemlich stark, denn die Bedrohung der Kirche war eklatant. Im 2. Jahrhundert, in den sogenannten Verfolgungspausen, war es nämlich so, dass die Kirche ziemlich abgeflacht ist. Die Leute haben oberflächlich gelebt. Man hat nicht mehr auf Jesus gewartet. Er kommt ja sowieso nicht gleich, ja bald. Das hat dann zu einer Ermüdung in der Frömmigkeit geführt und dann eben auch zu diesen besonderen Offenbarungen. 14. Jahrhundert. Der Augustinus hat das ein bisschen aufgehalten. In der katholischen Kirche muss man ja nicht unbedingt auf Jesus warten, da baut man ja das Reich Gottes auf dieser Erde. Augustinus De Civitate Deo, über den sogenannten Gottesstaat. Der hat also ganz ausdrücklich gesagt, wir bauen das Reich Gottes. Wir sind hier das tausendjährige Reich. Wir regieren hier mit dem Christus zusammen oder er regiert uns. In dieser Zeit, im 14. Jahrhundert, waren es dann die Flagellanten, die sogenannten Geißlerumzüge, wenn ich da etwas vorlesen darf. Anders verhielt es sich mit den Apostolikern des Gerhard Zaccarelli aus Parma, die sich im joachitischen Jahr 1260 aus einer Bußbrüderschaft bildete. Von ihr gingen erste Geißelzüge aus, die voll endzeitlicher Erwartungen den Ruf der Buße durch Stadt und Land trugen. Man forderte eine Rückkehr zum Armutsideal der Urkirche und verband damit lautstarke Kritik an der reichen, sich staatlich gebärdenden Kirche der Gegenwart. Die letzte Weltzeit hat begonnen, haben sie gesagt, und man müsse sie durch die Tat gleichsam beschleunigen und mit Verwirklichen helfen. Das waren die Flagellanten, die Geißlerumzüge. Das Jahrtausend war Otto der Dritte, der Kaiser vom römischen Reich. Und wissen Sie, was der gemacht hat? Im dunklen Jahrhundert, dem 10. Jahrhundert, war eine ganz starke Endzeiterwartung. Und zwar auf das Jahrtausend. Schreckliche Anzeichen des Weltendes wurden vorhergesagt und auch festgestellt. Kaiser Otto aus Aachen eilte nach Rom, um die letzte Stunde der Welt an den Gräbern der Apostel zu verbringen. Vergeblich. Wie es immer mal wieder vergeblich gewesen ist. Wir kommen zu Joachim Fiore, und das Jahr 1202 ist er gestorben. Zeitalter gemäß dem Glaubensbekenntnis, so hat er das eingeteilt. Es gibt das Zeitalter des Vaters, des Schöpfers, das Zeitalter des Sohnes und das Zeitalter des Heiligen Geistes. Er hat gesagt, jetzt ist der Anbruch des Millenniums. Auch er hat sich verrechnet. Er hat sehr stark gegen den Papst gesprochen. Neben der Täuferbewegung, wir gehen weiter, und Thomas Münzer hat selbst Martin Luther sich zu einer Berechnung der Endzeit hinreißen lassen. Dem Anbruch des Gottesreiches stehen wir unmittelbar bevor. In einer Predigt 1521, vier Jahre nach dem Thesenanschlag, hat er Folgendes gesagt. Ich will niemanden zwingen, mir zu glauben. Ich will es aber von niemanden mir nehmen lassen. Dass ich halte, der jüngste Tag sei nicht fern. Dazu bewegen mich diese Zeichen und Worte Christi. Denn wenn man alle Chroniken liest, so findet er von Christi Geburt an nichts, was den letzten 100 Jahren dieser Welt gleicht. Wenn der Martin heute gelebt hätte, was hätte er dann wohl gesagt? Martin Luther hat nämlich Folgendes gesagt, der Papst ist der Antichrist und wenn der Antichrist ist, dann kommt jetzt bald Christus und dann wird das tausendjährige Reich aufgerichtet. Also folglich kann es gar keinen zweiten, nächsten Papst mehr geben. Und dadurch, dass ich das Evangelium, das Gnadenevangelium gepredigt habe, ist doch klar, dass wir jetzt hineintreten in das tausendjährige Reich. Dann gehen wir zu meinen geliebten Brüdern aus dem württembergischen Pietismus, die ich sehr, sehr schätze. Ich habe Oettinger viel gelesen, ich habe Bengel gelesen, den Gnomon, den kennen wahrscheinlich einige und noch viele andere, ja. Auberlen und so weiter. Ja, da war die Tübinger Universität, die war zeitweilig besetzt von evangelikalen Theologen mit dieser heilsgeschichtlichen Botschaft. Und der Johann Albrecht Bengel, der hat halt auch gerechnet. Der hat nämlich ausgerechnet, dass am 18. Juni 1836 der Herr Jesus wiederkommt. Und das war sehr kompliziert. Also der Mann hat sich Gedanken gemacht, um dahinter zu kommen, dass das so ist. Ich lese ein bisschen was vor. In drei Büchern legte Bengel seine Einsichten zur Johannesapokalypse nieder. 1741 erschien die erklärte Offenbarung Johannes oder vielmehr Jesu Christi. Ein Jahr später die breite Auslegung im Gnomon. Und 1747 veröffentlichte er 60 erbauliche Reden über die Offenbarung. Bengel hatte fast ungern zur Apokalypse gegriffen. Doch bei der Vorbereitung der Predigt zum zweiten Advent 1724 ging ihm ein Licht auf, das ihm nach und nach die Apokalypse und die heilsgeschichtliche Chronologie erschloss. Die Anweisung aus Offenbarung 13, Vers 18. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, interpretierte er so. Rechnen soll man also. Folglich muss man die Zahlen genau so nehmen, wie sie dastehen, welche zu berechnen sind und welche denen, die berechnet werden sollen, entsprechen. Rechnen soll, wer Verstand hat, das heißt, wer dumm ist, der rechnet nicht. Mithin muss er einen anderen geduldig tragen, der die Rechnung nicht fasst. Also dumm ist, ja. Der Schlüssel ist für ihn die Zahl 666. Jene Zahl des Tieres aus dem Meer. Diese Zahl hatte man traditionellerweise gematisch nach dem Zahlenwert von Buchstaben. Also gematisch heißt 6, A, B, C, D, E, F, G. Ja, also dann ist 6 und G. Aufgelöst und auf bestimmte Herrschergestalten oder Päpste gedeutet. Bengel aber sieht darin wirklich 666 Jahre. Da diese Zahl mit den in Offenbarung 13, Vers 5 genannten 42 prophetischen Monaten identisch ist, gewinnt Bengel, also aus 42 Monaten, ist jetzt die 3,5 Jahre oder so, ja, gewinnt Bengel so ein Mittel, die übrigen Zahlenangaben der Apokalypse in Jahre auszudeuten. Jetzt erschrecken Sie nicht, was jetzt kommt. Ja. Im Einzelnen führt er folgende Progression an. Halbe Zeit, Offenbarung 20, 30, sind 111 ein Neuntel Jahre. Eine Zeit sind 222 zwei Neuntel Jahre. Zahl des Tieres 666 sechs Neuntel Jahre. Zahl des Weibes in der Wüste 777 sieben Neuntel Jahre. Und so weiter und so weiter. Eine Frist nach der Offenbarung 6, Vers 16 sind dann 1111 ein Neuntel Jahre. Das hat der Oetinger ganz lieb übernommen, weil er nämlich den Bengel sehr geschätzt hat. So, und dann kam er auf 18. Juni 1836. So wie die Jehovas Zeugen. Das ist das, was mich so immer wieder ermuntert, ja, heiter macht. Die haben nämlich ausgerechnet, dass im Jahr 1928, nachdem Christus im Ersten Weltkrieg, während des Ersten Weltkriegs in den Lufthimmel eingetreten ist, 1928 wird Abraham, Isaac und Jakob wieder auf die Erde kommen und wir bauen ihm eine Villa. Das haben sie gemacht. Haben ihm eine Villa in Los Angeles gebaut. Die Villa war wunderschön, toller Bungalow, ja. Und dann kam das Jahr 1928. Es wurde Oktober, November und dann wurde es Dezember. Und im Dezember am 31. sind sie selber neigezogen. Ja? Das ist die einfachste Lösung, mit einer eschatologischen falschen Rechnung fertig zu werden. Das war Johann Albrecht Bingel. Im 19. Jahrhundert kam dann etwas ganz Besonderes auf, von dem wir zum Beispiel unsere heilsgeschichtliche Schau haben. Das ist vorher natürlich bei Origenes und bei im Alten Testament, in der alten Kirche, auch bei Augustin, schon deutlich gewesen, dass nämlich die Geschichte in verschiedenen Schüben weitergeht. Und das wurde im 19. Jahrhundert ganz neu formuliert im sogenannten Dispensationalismus. Dispensationalismus heißt, dass man aufteilt. Das ist so wie eine Ausstellung, wo man die verschiedenen Dinge auseinanderzieht und dann kommt man zu bestimmten Äonen oder zu bestimmten Ökonomien. Ökonomia sind bestimmte Haushaltungen. Also die Haushaltung des Gewissens zum Beispiel, die Haushaltung des Staates bei Nimrod oder die Haushaltung des Gesetzes, die Haushaltung des Anbruchs des Reiches durch Jesus Christus, die Haushaltung der Gemeinde und so weiter. Also gibt dann bestimmte Haushaltungen. Das wurde im 19. Jahrhundert von Darby, also von der Bruderbewegung, ganz stark hervorgebracht. Und das hat sich dann in der Tradition weiter gebildet und ist etwa von Erich Sauer ja in Wiedenest ganz stark in seinen Büchern wieder zu finden. Also wer die Bücher von Erich Sauer kennt, der findet diesen Dispensationalismus. Daneben haben sich natürlich auch Sekten gebildet. Die haben das schnell ergriffen, was die Kirche dann abgelehnt hat. In das Niemandsland der Kirche treten ja meistens die Sekten ein. Also wer nicht vom tausendjährigen Reich predigt, der muss natürlich mitrechnen, dass die Jehovas-Zeugen kommen und dann sich da ansiedeln, weil das ja so ein weißer Fleck ist in der Verkündigung. Also die Sektenbewegung. Adventisten haben sich heute etwas getrennt, haben eine andere Nuance in ihrer Theologie, in ihrer Verkündigung, oder die Jehovas-Zeugen oder die Mormonen. chiliastischen Bewegungen sind in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, entstanden. Im Unterschied zur charismatischen Bewegung heute haben alle apokalyptischen Bewegungen, wie etwa auch die Jehovaszeugen oder die Adventisten zeitweilig, zeitweilig immer gesagt, am Ende der Zeiten gibt es eine ganz große Gerichtskatastrophe. Die charismatische Bewegung geht heute einen anderen Weg. Das haben wir vorhin gehört. Sie geht den Weg und sagt, am Ende unseres Äons gibt es noch einmal eine weltweite Erweckung. Deswegen zum Jahr 2000 wollte man ja dem Christkind, Jesus Christus, ein Geburtstagsgeschenk machen und sagen, 2/3 der Menschheit sind bekehrt. Dahin wollte man, Manila war damals eine Station, wo man geglaubt hat, jetzt könnte man durch Weltevangelisation dem Herrn Jesus zum Geburtstag, 2000-jährigen Geburtstag, ein Geschenk machen, das heißt 2/3 der Menschheit bekehren. Im Augenblick haben wir wieder so einen Propheten. Es wurde heute schon etwas irgendwo gesagt, ich weiß nicht mehr, bei Tisch oder hier am Rednerpult. In Deutschland bewegt im Augenblick eine Gebetsbewegung, die aus Uganda kommt. Und das ist ein Herr Mulinde, der in Uganda eine Bewegung ins Leben gerufen hat, eine Gebetsbewegung, der eine Vision hatte von Europa. Und da steigt also ein Riesenrauch, zieht er in einer Vision Europa auf der Landkarte. Und da steigt ein Riesenrauch auf und es wird alles schwarz und dunkel. Das heißt, Europa wird wirklich säkularisiert und geht in der Gottlosigkeit fast unter. Und auf einmal gibt es einen Blitz und ein Leuchten. Von England aus geht dann eine Bewegung, die über Frankreich geht und nach Deutschland kommt. Und das ist im Augenblick ein großer Renner. Ich habe jetzt von jemandem 2 Kassetten gekriegt von Mulinde, die ich gehört habe, und ich muss also sagen, Schluck, Schluck, nicht und so. Ich kann nicht so arg viel damit anfangen, ja, mit anfangen. Es ist mir mal auch so gegangen in Berlin, da bin ich mit einem Bruder von der Hasenheide, habe gesagt, du, jetzt gehen wir mal heute Abend zum Spitzer, ja, in die Südsternkirche. Und so, ja. Er war nicht ganz so mit einig, aber ich habe keine Berührungsängste, gell? Ich kann auch zu anderen Leuten gehen, ohne dass ich Angst habe vor ihnen. Dann sind wir also zu Spitzer gegangen, da war ein Amerikaner und der hat gepredigt. Die erste halbe Stunde war so schlimm, dass ich zu ihm gesagt habe, du, ich glaube, wir gehen wieder. Diese Angeberei, diese Schau, das kann ich nicht vertragen. Und na, komm, jetzt bleib doch noch voll uns, ja, und so. Und dann kam ein zweiter Teil. Und der hat mich dermaßen tief getroffen, persönlich, in meinem persönlichen Glaubensleben, dass ich nachher raus bin und habe zu ihm gesagt, du, ich muss beichten. Ich habe ganz bestimmte Dinge in meinem Leben, die ich beichten muss jetzt. Das war der zweite Teil. Der erste ist so dick aufgetragen, dass man also, da konnte es einem schlecht werden. Und der zweite Teil, dermaßen seelsorgerlich, dass ich sagen musste, das hat getroffen. Ich habe jetzt die 2 Kassetten von Mulinde gehört. Das ist jetzt auch etwas, wir sind in der Endzeit und in der Endzeit kommen große Erweckungen. Ganz Europa wird noch einmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes erleben. Und dann zum Schluss kam eine Botschaft und da wurde ich an etwas erinnert. Und da musste ich in meinem Leben vor 14 Tagen etwas in Ordnung bringen. Das ist die andere Seite. Die andere Seite. Ich werde kein Anhänger Mulindes werden. Ich werde mich nicht in diese Bewegung einklicken. Aber ich wollte nur sagen, wie das heute so auf uns zukommt. Ich habe gesagt, die alten Bewegungen waren so, es kommt eine große Weltkatastrophe und die moderne charismatische Bewegung sagt, es kommt noch eine Riesenerweckung. Ich muss weitermachen, sonst komme ich nicht ans Ziel. 10 Minuten noch, ja? Oder? Also, ich sage jetzt einfach ein paar Namen. Zum Glück hat der Arthur Muhl kein Buch geschrieben, sonst wäre er bei Stuhlhofer auch dran gewesen, ja? Es gibt kein Buch. Und offensichtlich hat der Herr Stuhlhofer die Bücher von Pasitag nicht in die Finger gekriegt, sonst hätte er nämlich den Pasitag auch in die Buchreihe aufgenommen. Also, es geht hier um Horst Lindsay, ein Insight-Spezialist. Es handelt sich um Planet Erde, wohin?
Untertitel: Im Vorfeld des Dritten Weltkrieges. Er sagt Dinge für die unmittelbaren folgenden Jahre voraus, 1970. Morgen, die Russen werden Palästina zu Land und zu Wasser gleichzeitig angreifen. Der gegenwärtige Aufbau einer russischen Flotte im Mittelmeer ist ein bedeutsames Zeichen für die mögliche Nähe Harmagedons. Es kam das Jahr 2000, es ist nicht erfüllt. Lindseys Buch ist längst ein alter Hüter und nicht erfüllt. Dann hat er gesprochen von einem William Goetz und dann von Klaus Gerd. Der Antichrist kommt in den 80er Jahren. Er ist ein Freund von Harold Lindsay. Er kommt jetzt. Es geschieht bereits. Kissinger wurde ja auch hier einmal als der kommende Antichrist und 28 Gründe, warum der Antichrist ist, propagiert. Ja, ich habe das mit eigenen Ohren gehört. 28 Gründe, warum der Kissinger der Antichrist ist. Und dann ist der Kissinger abgetreten und dann hat kein Mensch mehr etwas gesagt. Warum kann man sich eigentlich nicht entschuldigen? Das ist für mich immer wieder die Frage. Warum kann man nicht öffentlich mal zugeben, ich habe mich verrechnet? Dann kommt der David Wilkerson mit seiner Vision, die Vision 1974, dann das Wetterleuchten des Gerichts. Er prognostiziert für heute und morgen in unmittelbarer Nähe ganz gewaltige, schreckliche Dinge. Zum Beispiel, dass der Goldpreis schrecklich hoch geht und nachher wieder runter geht. Ja, das wissen wir. Das brauchen wir keine extra Vision. Das können wir aus der Tageszeitung rauslesen. Und dass im Augenblick der DAX ganz schön drunten ist und wer Aktien hat, der muss jeden Morgen bibbern, ob seine Aktien noch irgendwelche Werte haben. Das wissen wir. Der Goldpreis, das war also völlig daneben. Erdbeben und Hungersnot, das muss mir nicht der David Wilkerson sagen. Das steht in Matthäus 24. Das kann ich da nachlesen und hab's biblisch dann. Also 15 Jahre noch bis zur Wiederkunft, hat er geschrieben. Und dann ist die Zeit verstrichen. Und das Buch ist ein alter Hüter. Ich habe meinem guten Freund in Reutlingen, ich sage den Namen nicht, habe ich gesagt, du, wenn dein Buch nicht geschrieben hättest, hätte das viel besser gehen. Hätte das viel besser gehen. 1000 Bücher sitzen in Reutlingen in der Buchhandlung Philadelphia. Die werden nicht mehr verkauft. Ein hochqualifiziertes Buch über die Zeiten und Feste des jüdischen Kalenders. Aber das, was er dann eingeschrieben hat für das Jahr so und so, dass es da unbedingt kommen muss, das hat er nicht geschrieben. Das hätte er nicht schreiben sollen. Ich weiß noch, ein Bruder hat bei uns in Birkenfeld eine Bibelstunde gehalten. Der hat ja allen seinen Beruf aufgegeben, hat allen Besitz abgegeben und hat gesagt, am 4. Oktober so und so viel ist dann die Wiederkunft Jesu. Hat seine ganzen Kinder und Verwandtschaft herbeigeholt, hat mit ihnen noch einmal gesprochen und hat gesagt, also in wenigen Tagen bin ich nicht mehr da. Wenn ihr nicht gläubig seid, dann seid ihr also nicht dabei. Und dann kam der 4. Oktober. Ich habe damals, als er bei uns das in Birkenfeld so durchklingen ließ, seine Frau war dabei, habe ich dann gesagt, ja, aber wir wissen das doch nicht so ganz genau. Es könnte ja sein, dass Sie geirrt haben. Dann habe ich Beifall gekriegt. Wissen Sie von wem? Von seiner Frau. Dann nennt hier Stuhlhofer noch Marius Bahr. Nahost, Auftakt zu Weltbrand oder Weltfrieden. Mit seiner absoluten These, dass der Antichrist ein Muslim ist. Ich werde ein bisschen vorsichtiger. Mit diesen Aussagen. Und das letzte ist der Vimalgo. Ich lese jetzt das alles nicht vor, das können Sie ja in seinen Büchern. Was sagt die Bibel über das Ende der Welt? Ist ein Buch. Der beschleunigte Aufmarsch Russlands nach Israel, 1980 rausgegeben. In wenigen Monaten ist es soweit und so. Kam alles nicht. Mit der Bibel legen wir die Geschichte aus und mit der Geschichte die Bibel. Das sage ich noch einmal ganz bewusst. Wir müssen es vorsichtig behandeln, wenn bestimmte Ereignisse da sind. Dass wir sofort auf die Bibel deuten und die Heilsgeschichte und sagen so, da sind wir jetzt 5 Minuten vor 12, 3 Minuten vor 12. Die Endzeit hat keine Uhr, sondern bestimmte Trends, die wir sichtbar machen können. Wir dürfen 2 Dinge nicht vergessen. Dass die biblisch-neutestamentliche Eschatologie mit einer Naherwartung gerechnet hat. Selbst der Apostel Paulus hat am Anfang seines Wirkens seiner Wirksamkeit noch unter der alttestamentlichen Devise, von der wir vorhin gehört haben, gestanden: unmittelbare Aufrichtung des messianischen Reiches durch die Wiederkunft Jesu. Und alle Apostel mussten als Juden umlernen, und lange hieß es zuerst Israel, dann die Nationen, bis sie dazu kamen, zu sagen, zuerst die Nationen und dann erst Israel. Und jetzt haben wir den Eindruck, irgendwo läuft es ja ein Stück weit an. Vielleicht ein Teilnehmer hat mich darauf hingewiesen, dass ich gestern, als ich die spätjüdischen Apokalypsen genannt habe, nicht dazu gesagt habe, die stehen also absolut nicht in der Bibel, auch nicht in der jüdischen Bibel. Also wenn Henoch Apokalypse, können Sie in keiner Bibel finden, sondern das ist ein Schrifttum, das neben Apokryph, neben der Bibel existiert. Nicht, dass jetzt jemand einen falschen Eindruck kriegt von jüdischer Eschatologie oder jüdischer Prophetie. Das steht also nirgends drin. Das war mein erster Punkt, die Naherwartung, die nicht erfüllt wurde. Es war kein Problem, dass zum Beispiel der Herr Jesus nicht so schnell gekommen ist für die Urchristenheit. Wie wir dann nachher theologisch daraus ein Problem gemacht haben, die nicht erfüllte Parousie. Das war es eigentlich nicht. Sondern die biblisch-neutestamentliche Eschatologie sieht nur vieles zusammen. So wie man in der Ferne die Berge sieht. Und wenn man, ich weiß noch, ich bin mit meiner Frau da in der Nähe von Locarno, sind wir mal gewandert und habe gesagt, du, jetzt den Gipfel da drüben, den erstören wir noch schön. Und wir laufen los und auf einmal geht's runter, ganz tief runter. Ach, sagt meine Frau, das geht nicht mehr. Das schaffen wir doch nicht. Ja, komm, das geht ja bloß da drüber bis noch immer weiter und weiter runter, noch mal weiter runter. Und vorher hat man bloß zwei Bergsee, den vorderen und den hinteren, wie wenn die aneinander hängen täten und so. Und so ist es mit der Prophetie. Ja, genauso. Die Apokalyptik sagt allerdings dann im Detail, was da kommt. Die sagt nicht nur die zwei Berge, sondern die sagt auch, was dazwischen liegt. Nichts ist schwieriger, als die apokalyptischen Aussagen zu übertragen auf die Realgeschichte. Ja, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt mit der Sache um? Darüber möchte ich jetzt noch wenigstens ein paar Sätze verlieren. Wie gehen wir jetzt damit um, mit diesen Dingen? Also Trends, ja, Einzelheiten, nein. Also ich möchte einmal zwei Dinge nennen, die für mich im Augenblick einen Trend abgeben, aber nicht zu Berechnungen uns verleiten sollen. Erstens ist die Globalisierung. Wenn der DAX in New York, wenn der runtergeht, dann sinkt meistens, wenn der runtergeht, dann sinkt auch der DAX, nicht? Das hängt alles zusammen. Du kannst an einem Zipfel der Welt ziehen, das ist wie ein kleines Dorf, da weiß jeder, Max und Müller, was eigentlich im anderen Ende vom Dorf passiert. Das ist also ein Zeichen, ein ganz bestimmtes Zeichen. Ob daraus abgelesen werden kann, wir sind jetzt unmittelbar an der Wiederkunft Jesu, das ist eine andere Frage. Und da wäre ich vorsichtig. Und das Zweite ist, für uns als unlösbares, unabdingbares Zeichen ist Israel. Das ist nach 2000 Jahren Geschichte, 136 nach Christus, hat es der römische Staat bei Todesstrafe verboten, dass ein Jude das Gebiet von Jerusalem betritt. Es gab keinen Staat Israel mehr. Ausgelöscht, zerstreut unter alle Nationen und Völker. Und dass im Jahr 1948 der jüdische Staat wieder ausgerufen, 1947 von der UNO anerkannt, als erstes Land hat Russland diesen Staat anerkannt, 1948 wieder ein Staat entstanden ist, das ist schon ein Zeichen, ein Trend. Wie lange das noch geht mit Israel, das weiß ich nicht. Ich rechne nicht mit bestimmten Zahlen. Ich möchte aber so leben, dass heute Nacht der Herr Jesus kommen könnte und ich vor ihm stehen darf und mit ihm zusammen vereinigt sein, in seiner Lichtsgestalt, in seiner Herrlichkeit und Liebe. Und das möchte ich eigentlich auch Ihnen weiter sagen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fange mit einem kleinen formalen Ding an. Dein Autor hieß in der ersten Hälfte deines Vortrags Stuhlmacher. Er heißt aber wirklich Stuhlhofer. In der zweiten Hälfte wurde er zu Stuhlhofer, Sie haben das gemerkt. Er hieß aber die ganze Zeit Stuhlhofer. Ja. Nur damit Sie das nicht... Richtig, das war mir klar, nur ich dachte, jetzt lasse es durch. Nur damit Sie wissen, es ist wirklich die ganze Zeit der Stuhlhofer. So, das war aber nur ein Formalismus, falls Sie dieses Buch mal unter Stuhlmacher finden wollen. Sie werden es dort nicht entdecken. Unter Stuhlmacher gibt es auch viele Bücher, aber nicht eins über dieses Thema. Ja, ich denke, wir haben jetzt diese beiden Referate, Vorträge gehört. Wir haben diese grundsätzliche Einführung gehabt von Johannes Ullmann. Wir haben jetzt diese praktische Orientierung gehabt von Manfred Mössinger. Wir können jetzt da oder dort einsteigen. Gibt es von Ihnen schon die ersten Fragen, die da sind? Wo möchten Sie gerne einsteigen? Das war ein bisschen viel auf einmal, ne? Ja. Klaus.
Mich hat beim Johannes die Aussage irgendwie Fragen gemacht. Weltmission ist nicht dran. Das ist eigentlich kein Problem für mich. Aber ist Mission überhaupt nicht dran? Oder, also ich denke, dass ich jetzt über 30 Jahre den Gedanke habe, wo ich jemand sehe, wo ich Gelegenheit habe, auch mal eine ganze Zeit unter, ja, ich will es nicht übertreiben, aber es war schon auch ein bisschen Einsatz des Lebens, Bibeln rüberzubringen in die Ostländer, Russland, Rumänien, Polen und überall. Das war doch auch Mission. Aber am meisten wichtig war mir Mission von dir, von mir zu ihm oder ihr. Ist das, was sagst du da dazu?
Ja, Johannes, das ist eine spezielle Frage, eine Antwort.
Wir haben als Gemeinde ein ganzes Jahr zur Evangelisation und zur Mission. Wenn Gemeinde keine Mission mehr hat, dann stirbt sie. Dann stirbt sie. Warum können wir mit paulinischem Evangelium, mit der klaren Berufung nicht missionieren, dem anderen die Botschaft weitergeben? Das deutlichste Beispiel ist der Apostel Paulus. Warum nicht? Nur der Hintergrund ist anders. Das Ziel ist nicht, die Weltvölker zu bekehren, sondern aus dieser Botschaft die herauszustellen, die Gott berufen hat für seine Gemeinde. Ein ganzes Jahr zur Mission und zur Evangelisation.
Also ich denke, das ist jetzt ein ganz wichtiger Passus. Auch die Formulierung von dir, Weltmission nein, ist eine widersprüchliche Formulierung. Wenn Weltmission heißt, dass alle Völker sich bekehren werden, dann Weltmission nein. In dem Sinne, dass wir das nicht erwarten können. Wenn Weltmission heißt, das Evangelium soll nicht zu aller Welt kommen, dann ja. Verstehen Sie, was ich meine? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir gehen damit mit Schlagworten um und nachher haben wir Sätze, über die ich mich fast krank ärgern kann, die sogar noch mit dem Lahö-Stempel noch weiter gesagt werden. Der Lahö-Stempel heißt dann so, auf der Langensteinbacher Höhe wird gelehrt, Evangelisation muss nicht mehr sein. Da würde ich sagen, da kann man sich nur an den Kopf langen. Ja, dann hat man weder Paulus verstanden, noch hat man das verstanden, was hier gesagt wird. Nur manches Mal sind wir auch hier selbst missverständlich, unsere Ausdrucksweise. Also, Evangelisation im Sinn der Herausrufung der Menschen aus den Nationen in die Gemeinde Jesu Christi weltweit ist der Auftrag, selbstverständlich. Und wenn Sie sich an die erinnern, die in diesem Haus seit Jahren und Jahrzehnten arbeiten, dann werden Sie sagen, ohne diesen evangelistischen Dienst könnte man sich gar nicht vorstellen. Können Sie sich einen Adolf Heller ohne evangelistischen Dienst vorstellen oder einen Karl Geier? Also das Wenige, was ich von denen weiß, ist ein deutliches Beispiel dafür. Ganz wesentlich. Genauso der berühmte Missionsbefehl von Matthäus 28. Dass er natürlich noch einmal eine Bedeutung hat, genau wie Johannes Ullmann es gesagt hat, in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums an alle Welt, Stichpunkt Millennium, tausendjähriges Reich, ja. Dass er aber auch schon eine Bedeutung hatte in der Apostelgeschichte, eine Erstbedeutung hatte, selbstverständlich. Der Apostel Paulus, wohlgemerkt, hat mit dem Missionsbefehl gearbeitet. Das heißt in Johannes, in Apostel 14, sie kamen weiter, sie, mein Barnabas und Paulus. Sie predigten dieser Stadt das Evangelium, jetzt heißt es, und machten viele zu Jüngern. Das ist genau dieselbe Formulierung in Matthäus 28. Keiner würde dem Apostel Paulus unterstellen, er hätte ein Verständnis gehabt, ab jetzt sammle ich alle einen derbe, automatisch, ganz derbe wird missioniert. Aber trotzdem sagt er, er machte viele zu Jüngern. Das heißt, hier ist genau der Missionsbefehl aufgenommen, in einer ersten Weise aufgenommen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir dann auch nicht mit dem Missionsbefehl uns gegenseitig erschlagen, pro und contra. Ja? Also, Weltmission in dem Sinn, die Welt muss mit dem Evangelium erreicht werden, ja. Erwartung einer weltweiten Bekehrung des größten Teils der Menschheit, nein. Benutzung des Missionsbefehls in der Weise, wie es in Apostel 14 steht, ja. Erwarten, dass jetzt der Missionsbefehl die Strategie ist, um die Weltvölker zu erreichen, im Sinn einer weltweiten Bekehrung? Nein. Evangelisation ihrer Gemeinde? Ja. Verstehen Sie, was ich denke? Das ist ganz wichtig. Also ich bin froh, dass wir darauf gekommen sind. Das hätte ich mich sonst gefragt. Ja. Und bitte nicht unter dem Lahö-Stempel sagen, wenn irgendwo Ihre Gemeinde eine Evangelisation plant, die Lahö ist dagegen. Ja. Sie ahnen ja nicht, was ich schon gehört habe. Allein in dem halben Jahr. Manches Mal könnte man krank werden darüber, ja, krank werden darüber. Da haben mir Leute gesagt, wie kannst du in ein Haus gehen und die geistliche Leitung der Langensteinbacher Höhe übernehmen, wo die doch gegen Evangelisation sind? Ich dachte, irgendwo muss es ja herkommen. Und manches Mal sind wir selber dran schuld, weil wir nicht genau genug es gesagt haben, was wir meinen Ja und was wir meinen Nein. Wenn du den Satz sagst, die Lahö ist gegen die Weltmission, dann sagst du, das stimmt nicht. Lahö ist für die Weltmission. Aber was ist damit gemeint? Verstehen Sie? Sind wir uns einig? Ich hoffe es. Also, das war das. Klaus, ein Satz.
Ich wäre nicht dagegen, wenn sowas gesagt wird. Ich bin ja in Landau eingeladen.
Ja.
Und kann sagen, bitte kommt auf die Lahö und erlebt, wie dort Menschen zum Glauben kommen.
Richtig, ich wollte auch nicht Ihren persönlichen Vorwurf machen, nur ich nehme es auf mich selbst, ja, in der Weise, dass wir sagen müssen, wir müssen selber noch klarer formulieren. Und nicht mit Pauschalsätzen sagen, der Missionsbefehl, uff, ist weg. Und umgekehrt sagen, Evangelisation, wieder der evangelisiert hat, einen Heißbach nicht verstanden. Das sind so Schlagworte, wo man sagen muss, langsam, langsam, langsam. Erst nachfragen, was dahinter steht. Ich komme.
Das richtige Verständnis, dass die Weltmission erst später dran ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass mir nicht enttäuscht werde, weil ja jetzt der Abfall ist und weil so viele matt und müde werden. Dass wir wissen halt, das ist jetzt nur eine kleine Gruppe, das Große kommt ja später, aber dass wir den Rettersinn um jeden Preis erhalten, das ist genau das, was der Pastor Müsser gesagt hat, wir haben einen Auftrag in der verlorenen Welt jetzt noch zu retten, lass die Küstenfeuer brennen, haben wir früher hier viel gesungen, um das geht's, dass man nicht matt werde, noch retten, wer sich retten lässt. Und dann brauchen wir halt die Hilfe von oben.
Ja, nochmal, das Stichwort Weltmission ist zu deuten. Verstehen Sie jetzt? Das ist genau das. Jetzt sagen Sie Weltmission noch nicht. Ich sage doch Weltmission ja, aber in welchem Sinn? In dem, wie es Jesus gesagt hat, das Evangelium muss um die Welt gehen. Weltmission in dem Sinn, dass die ganze Welt sich bekehren lässt? Nein, und das muss man sagen, weil dieses Wort ist schillernd. Bitte, verstehen Sie es, ja? Wenn Sie in die Gemeinde gehen, eine normale Gemeinde gehen und sagen, wir sind gegen Weltmission, wir sagen das, wie kommt das denn? Deswegen müssen Sie es erklären, was Sie damit meinen. Nicht eine Erwartung haben, dass dadurch, dass wir evangelisieren und herausrufen, deswegen Tausende zum Glauben kommen. Also wenn Johannes Ullmann da irgendwo, da kurz vor der polnischen Grenze, da wo er wohnt, evangelisiert, dann wird er nicht davon ausgehen, dass weil er evangelisiert, Tausende jetzt zum Glauben kommen. Das ganze Dorf sich zu Christus bekehrt. Wenn Gott das macht, haben wir nichts dagegen. Aber das ist nicht das, was wir erwarten. Verstehen Sie den Unterschied? Das ist mir ganz wichtig. Deswegen müssen wir mit unseren Begriffen vorsichtig sein, auch mit den Schlagworten, die wir manches Mal da so sagen. So, noch ein Versuch dazu.
Dass der große Abfall kommt, also das finde ich für gewagt, also das finde ich für Spekulation, denn es gibt viele Länder in Afrika und Indonesien und Südamerika und so weiter, wo wirklich Erwägung noch ist und wo wirklich Gott Großes tut. Und man kann nicht von Europa jetzt zum Beispiel auf die Welt schließen.
So, das ist ein klassischer Fall jetzt. Das eine widerspricht nicht dem anderen. Ja, ein klassischer Fall. Diese Aussage da, das Stichwort des Abfalls, widerspricht nicht der Aussage dort. Aber ich denke, das ist jetzt sehr spezifisch. So, aber jetzt wollte ich ja keine Weltmissionsdebatte. Nur das war mir wichtig, weil das so manches Mal so ein bisschen schmierig, uneindeutig klar ist. Und dann kommen manchmal ganz eigenartige Sätze, die dann so transportiert werden von Gemeinde zu Gemeinde, wo ich sage, das ist halb wahr, da ist was falsch verstanden worden. Und ich wundere mich immer, woher kommt das? Ja, zumindest von diesem Kanzel ist es in den letzten halben Jahr nicht gekommen. So, auch heute nicht, das zu sagen. Ihre Fragen. Ja, dann frage ich mal. Also, Manfred, ist denn deine Themenformulierung, ich will mal sagen, zumindest missverständlich? Du hast geschrieben, Beispiele von nicht erfüllten apokalyptischen Aussagen. Müsste man nicht differenzieren, was da mit apokalyptischen Aussagen gemeint ist? Weißt du, welche ich denke? Also, apokalyptische Aussagen der Bibel ist das eine, Interpretation apokalyptischer Aussagen ist das andere.
Danke. Das muss man. Das war's.
Ja. Ist auch klar, warum.
Apokalyptische Aussagen und Interpretation der apokalyptischen Aussagen, das muss man differenzieren. Vielen Dank.
Denn sonst hieß es, wenn man jetzt das praktische Beispiel, könnte man sagen, Manfred Mössinger ist der Überzeugung, apokalyptische Aussagen der Bibel erfüllen sich nicht. Und wir sagen, das hat er nicht gesagt. Sondern die Interpretationsschiene, die wir drangelegt haben, da haben wir jetzt eine ganze Reihe von Namen, wo wir sagen müssen, ja, genau, richtig, stimmt, zurücknehmen, ja, das ist ganz wichtig. Also unterscheiden zwischen der Apokalyptik in dem alttestamentlichen und neutestamentlichen Horizont und der Interpretation dieser Aussagen, die wir uns leisten oder die wir geleistet bekommen, mit denen wir konfrontiert werden. Ja, Chance zum Fragen. Was ist Ihnen noch wichtig? Wir haben von heute Vormittag, habe ich mir aufgeschrieben, zwei alte Fragen. Da habe ich zwei unter Ihnen abgewürgt, kurz vor dem Mittagessen. Waren nicht Sie das zum Beispiel? Kann das sein? Zwei Personen, so eine in dem Umfeld, Sie waren das. Und wollen Sie Ihre Frage noch loswerden?
Ich tue mich, glaube ich, ein bisschen schwer. Ich hätte gern Herrn Mössinger gefragt. Und zwar hat mich das sehr bewegt mit diesen Prozentzahlen auch wieder. Mission. Wie viel Prozent Menschen zum Glauben oder an Christus glauben und die Zahl, die verloren ist. Und jetzt meine Frage. In der Gemeinde wird gebetet für Leute, die zur Gemeinde gehören, aber nicht glauben, Außenstehende. Hat dieses Gebet einen Sinn?
Das ist eine gute Frage, ja. Und sollen wir die noch dazu nehmen oder die Ergänzung von dir?
Es ist heute Morgen von Manfred Mössinger das Wort Randfragen benutzt worden. Und vielleicht sagt er uns da ein paar Dinge, die er darunter absummiert.
Gut. Soll ich noch was einsammeln an Fragen? Manfred.
Der Boden wird ganz schön heiß, ja. Für meine Füße, ja. Also zunächst das Gebet. Das Gebet an für sich ist ja immer etwas Positives. Es ist nur die Frage, habe ich an bestimmter Stelle auch einen Auftrag, in einer bestimmten Richtung zu beten. Wenn ich für einen Menschen bete, dass er gerettet wird, kann ich unter Umständen durch Gottes Geist auch angeleitet werden, zunächst einmal für vorbereitende Maßnahmen, die Gott tun muss an einem Menschen, damit er für das Evangelium offen wird. Ich kann darum beten, dass er gerettet wird. Aber dann kann ich vielleicht mal darum bitten, Herr, lass den Pflug zuerst über den Acker seines Lebens gehen und reiße mal den Boden auf. Es könnte ja sein, dass wir in einer bestimmten Richtung beten müssen, sollen. Also ich habe die Zeit erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben wir sehr oft Gebetsgemeinschaften gehabt, um für ganz bestimmte Leute zu beten. Zum Beispiel Frauen haben für ihre Männer gebetet, dass sie gläubig werden. Und haben das auch erlebt, wie da Menschen zum Glauben kamen. Also ich halte das Gebet für positiv. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Ja. Also muss mich natürlich hüten vor der Annahme, weil wir jetzt beten, muss Gott handeln. Und dann muss diese Bekehrung eintreten. da muss ich mich davor hüten. Auch das Gläubigwerden hat seine Zeit. Und manchmal braucht es eine längere Vorbereitung. Nicht alle Menschen brauchen so einen Paukenschlag, dass sie wirklich zum Glauben kommen, so eine ganz tiefe Not, wo sie zerbrochen werden. Manche kommen auf einem anderen Weg zum Glauben. Aber ich kann das Gott nicht vorschreiben, wann er das macht. Die Monika hat 30 Jahre für ihren Augustin gebetet. Die musste warten, bis die Zeit reif war, bis der Augustin jene Nacht erlebt hat, wo er die aufgeschlagene Bibel liest und die Stimme eines Kindes hört, nimm und lies. Und dann war die Stunde da, 30 Jahre. Ich würde nicht sagen, dass 30 Jahre falsches Gebet gebetet wurde, aber das war ihre Schule im Gebet und es war reife Zeit bei Augustin, dass er wirklich zum Glauben kam.
Okay. Die Randfragen,
ja. Also, Helmut, hat es dich doch noch gejuckt, heute Morgen hat das der liebe Gott nicht auf den Zettel gegeben, hast nicht mehr gewusst, ja, und jetzt heute Mittag, da bringst du das hin. Also zum Beispiel, ich würde das als eine Randfrage ansehen, wenn ich die Jahrwochen bei Daniel nicht unbedingt geschichtlich einordnen kann. Und die letzte Jahrwoche, ob die unbedingt bloß 7 Jahre sein muss, das ist eine Frage. Also das wäre für mich eine Randfrage. Ich wage jetzt noch etwas. Ich weiß, dass Johannes, mein Bruder, da anderer Meinung ist. Auf jeden Fall. Für mich ist nicht wichtig zu wissen, ob die Entrückung vor oder in der Mitte oder am Ende der großen Trübsalzeit sein wird. Und ich weiß nämlich auch gar nicht, wann die Trübsalzeit beginnt. Das ist für mich eine Randfrage.
Ja, das waren also 2 solcher Beispiele. Gibt es weitere Fragen unter uns, die wichtig sind?
Ich hätte doch noch eine Frage zur Weltmission und zur Evangelisation. Es hieß jetzt Evangelisation in dem Sinn, dass man erwartet, dass alle Völker sich bekehren, ist nicht dran, aber Herausrufung der Gemeinde. Das ist jetzt nett zu sagen, aber in der Konkretion, wo ist da der Unterschied? Das interessiert mich immer, wenn ich das höre, in dem, wie man dann vorgeht, in dem, wie man denkt. Wo liegt der Unterschied, wenn man jetzt dem Einzelnen von Jesus weitersagt, vom Glauben weitersagt?
Tja. Johannes, ist dein Revier? Nein? Also ich denke erst einmal, er will nicht. Ich denke erst einmal, der Unterschied ist in dem, was ich sage, also dass ich ihm das Evangelium bringe, nicht da. Also dass ich das jetzt ihm, was ich ihm bringe als Botschaft, sondern es ist ein Unterschied dessen, was ich in meinem Kopf dabei tue. Ja? Es ist etwas, was ich erwarte, mit welcher Funktion. Also ganz praktisch, da ist ein Saal, sagen wir mit 200-300 Leuten, in dem jetzt evangelisiert wird. Der Evangelist verkündigt das Wort Gottes, den Ruf in die Christusgemeinschaft, die Beziehung. Was ist das, was in seinem Herzen, seinem geistlichen Denken jetzt ihn bestimmt? Bestimmt ihn, ich sage jetzt mal einfach was, das sind jetzt die Hälfte ist gläubig und die andere Hälfte nicht, aber er geht davon aus, dass die andere Hälfte an diesem Abend erwischt. Ja, dass also faktisch alle, die an diesem Abend da sind, jetzt zum Glauben kommen. Oder wie einer mir vor kurzem sagte, dass er bei einer Evangelisation gewesen wäre und der Evangelist danach war zutiefst enttäuscht, weil in der Woche aus einer mitteldeutschen Großstadt in dieser Evangelisation nur 12 Menschen zum Glauben kamen. Das ist, was ich denke, dann kann ich sagen, ich bin darüber enttäuscht oder ich kann sagen, Halleluja, der Lebendige hat 12 herausgerufen. Das liegt aber an dem Ansatz, den ich habe, ob ich erwarte, dass die mitteldeutsche Großstadt zumindest zum Zweidrittelmaß zu einer Christusbegegnung geführt werden kann, aufgrund meines Erwartungsansatzes, oder ob ich sage, ich erwarte, dass Christus, und ich hoffe und ich bete dafür, aus dieser Stadt, aus dieser Gemeinschaft Menschen herausruft in die Christusbeziehung hinein. Also der Inhalt dessen, was gesagt wird, ist noch nicht der Unterschied, sondern der Unterschied ist, mit was für einem Programm ich an diese Sache herangehe. Ich denke, das ist schon ein Unterschied. Das ist auch manches Mal ja der Depressionsfaktor, der bei uns dann in den Gemeinden voll durchschlägt. Also wie oft habe ich diesen Depressionsfaktor nach Evangelisation dann schon in der Gemeinde aufgearbeitet. Das heißt, die einen gehen auf die Knie und danken Gott für 3 oder 4, die zu Christus kamen, und die anderen sagen, hoher Einsatz, wenig Lohn. Ja, und das ist der Punkt. Ja, es ist ein Faktor. Oder gesagt wurde, ich mache eine Strategie zur Evangelisierung der Welt, kann auf der einen Seite heißen, ich nehme das ernst, das Evangelium muss um den Globus laufen, kann aber auch heißen, und dann wird es schwierig, dadurch erwarte ich, dass zumindest ein gewisser Prozentsatz, und teilweise werden ja auch Zahlen genannt, das hatten wir ja gerade bei Manfred Mössinger gehabt, dadurch, dass ich diese Strategie durchführe, auch dann zum Glauben an Christus kommen. Das ist der Unterschied. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Meldungen. Fange ich mal hier an, weil ich so nahe dran bin.
Darf ich zu der letzten Frage noch eine Bemerkung machen? Und zwar, wenn wir uns an die Areopagrede von Paulus erinnern, da wird uns zunächst gesagt, dass er stritt mit den Hellenisten. Später, da fängt er an, auf dem Areopag zu predigen. Und er hängt es an diesem Altar von dem ungekannten Gott auf. Und dann redet der Paulus in klaren Worten von dem Evangelium. Er fängt praktisch, wenn man so möchte, bei 1. Mose 1,1 an. Und er hört bei Christus auf, von der Totenauferstehung. Und was lesen wir dann, als er von der Totenauferstehung spricht? Da heißt es, und etliche spotteten. Andere sagten, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und jetzt ist wichtig, was jetzt kommt. Jetzt heißt es, etliche aber glaubten. Unter welchen war Dionysius und ein Weib mit Namen Damaris. Das heißt, es waren eine Handvoll Leute. Und darüber hat sich der Paulus mit Sicherheit gefreut. Also hat sich der Einsatz auf dem Areopag gelohnt.
So, da gab es eine kurzfristige Ergänzung noch.
Nochmal zur Evangelisation oder Weltmission. Ich denke, es ist auch ein Unterschied. Für mich war das eine ganz wesentliche Sache, mit welcher Zielrichtung oder Hoffnung jetzt das Evangelium verkündigt wird. Was wird in Christus in meinem Leben tun, wenn ich ihm gehöre? Und dass sein Handeln nun nicht nur beschränkt ist auf diese Zeit meines Lebens hier, dass ich nicht jetzt die Erfüllung meines Lebens finden muss bei ihm, sondern dass er eine wunderbare Aussicht für mich gibt, bei ihm in einer Dienstgemeinschaft leben zu dürfen, die so lange dauert, bis auch das letzte Geschöpf gerettet ist. Das, finde ich, ist auch ein Unterschied, was im Hinterkopf bei dem Einzelnen ist. Und dann möchte ich jetzt gerade noch eine Anmerkung machen, wenn ich schon das Mikrofon habe, zu dem Buch Alter Planet Erde, wohin? Das habe ich gelesen anfangs der 70er Jahre und ich war noch nicht im Glauben. Und ich habe das erste Mal darin gelesen von der Entrückung. Und ich war so fasziniert, dass sowas in der Bibel stehen soll. Und habe danach gesehen und habe dann gebetet, das weiß ich noch, das war mein erstes wirkliches Herzensgebet, glaube ich. Wenn das wahr ist, dass es das gibt, und dann möchte ich doch für mein Leben gern da dabei sein.
Ja, jetzt habe ich die beiden von dir. Wo war die andere Meldung? Hier vorne.
Ja. Ist eigentlich keine Frage, nur eine Ergänzung gewesen, die ist schon beantwortet durch die Sache mit dem Areopag. Paulus schreibt doch an verschiedenen Stellen, die Gott zuvor ausersehen hat zum Leben. Und deswegen können wir schon gar nicht so mit diesem Weltmissionsgedanken so operieren. Denke
ich. Dankeschön.
Ich wollte auch nur ergänzen, meiner Meinung nach ist dieses Stichwort Weltmission, kann dazu führen, das wissen wir, wenn wir so zurückschauen in die Geschichte, 2000 Jahre, da gab es innerhalb des Kirchenmanagements, sage ich mal so, so große Missverständnisse, dass solche Schandtaten passiert sind wie Kreuzzüge. Ich erinnere mich jetzt vorher an das Stichwort von Herrn Ullmann, Kairos. Das Missverständnis war eben da, es ist nicht diese Gottesstunde jetzt. Das ist jetzt, wie man heute sagt, nicht dran. Und das war den Leuten nicht bewusst. Dann wollte man mit allen möglichen Mitteln, mit allen möglichen Gewalt- und Schandtaten eben ganze Völker missionieren. Ich glaube, war das nicht auch zwischen den Franken und den Sachsen so, dass die Sachsen praktisch zum Christentum hin geprügelt wurden? Und das sind alles Fehlleistungen in der Geschichte gewesen. Und es ist mir jetzt wertvoll, dass auch noch jemand Paulus erwähnt hat. Paulus hat eine andere Strategie, wie man heute gehabt von Gemeindegründung. Ihm ging es nicht darum, ganze Nationen zu missionieren, sondern er hat dort eine Gemeinde gegründet und dort eine Gemeinde gegründet und dort, und es waren immer im Ursprung einzelne wenige. Und ich glaube, das muss man irgendwo im Hinterkopf haben, sonst kann es falsch werden. Und noch eine andere Bemerkung. Ich glaube weniger, dass von der Lahö aus Missverständnisse über Mission hinausgetragen werden, sondern meine Erfahrung ist, dass es eher umgekehrt ist. Dass man hier auf einen falschen Popanz schießt und sagt, wenn die sowieso Alphasöhner sind, dann können wir ja das Missionieren ganz aufgeben. Und so entsteht ein Missverständnis, vielleicht manchmal ein gegenseitiges Missverständnis. Aber ich glaube weniger, dass es von hier nach außen getragen wird, sondern dass die Leute einfach die Lahö in eine falsche Ecke stellen.
Ja, Manfred, bitte.
Also es ist schon so, die Lahö wird in Verbindung gebracht, manchmal identisch mit den Personen gesetzt, die solche Dinge predigen von der Heilsgeschichte her. Ich weiß von einer Gemeinde, wo die Gemeindeleitung den Gläubigen, die zu diesem Kreis kommen, verboten hat, zu Prochrist zu gehen. Also ich würde auch in die Hölle gehen, wenn mich Jesus dahin schickt zum Evangelisieren. Also da hätte ich keine Probleme. Ich habe keine Berührungsängste. Warum haben wir denn so Berührungsängste, dass da irgendetwas Schlimmes passiert, wenn da einer zu Prochrist hingeht? Da kann man Meinung haben, wie man will. Ich gehe dann hin und gucke, ob da nicht einer irgendwo ist, der zum Glauben kommen möchte, und dem helfe ich zum Glauben an Jesus Christus, ob das Prochrist ist oder nicht, ob das in der Hölle ist oder im Himmel, das ist mir wurscht egal. Hauptsache ist, der kommt zum Glauben. Da sind manchmal die CA-Leute, werden identifiziert mit der Lahö.
Jetzt nochmal ein Satz. Sagen Sie jetzt bitte nicht, Manfred Mössinger hat Prochrist mit der Hölle verglichen, ja?
Ich komme seit Jahren mit Geschwistern, treue Geschwister zusammen. Und da wird nicht die Allversöhnung verkündet. Und es war mir ein großer Schmerz. Viele haben drum gebetet, aber ich war oft überrascht, wie der Herr führt. Eine Schwester hat mich mal angegriffen wegen der Allversöhnung. Dann habe ich gedacht, ja, sieht man mir das jetzt schon an. Ich habe ja gar nichts gesagt. Und bald drauf war die in einer Versammlung, Heinz Schumacher. Dann hat die gesagt, sowas habe ich noch nicht gehört. Dann hat sie viel Frage gehabt, habe ich gesagt, frag den Bruder. Gestern kam ich an einen Tisch, da habe ich Geschwister entdeckt, die waren auch in so Städte, wo wir früher waren. Ich kann nur anbeten, staunen. Der Herr baut die Gemeinde. Ich habe viele Kassetten weitergetragen. Da habe ich die Allversöhnung rausgetippt, wenn das was war. Und habe es denen zur Überraschung gegeben. Und viele bedanken sich. Und neulich habe ich Geschwister, eine Russin, die hat geweint für Karl Geier, für Bruder Meier Gerber und alle. Die sind so dankbar dafür, für die Allversöhnung. Die meisten Angehörige sind ja noch in der Gottferne. Ich könnte mich nicht freuen, wenn ich im Himmel wäre und die anderen wären noch unten.
So, jetzt geht das Thema Wechsel. Wichtig war, dass wir das jetzt hier wichtig zu Ende gebracht haben. Ja? Stichwort Mission, Evangelisation. Haben wir da ein Stück Klarheit? Mir geht es nur darum, dass die Begriffe, dass wir aufpassen bei unseren Begriffen. Manches Mal genau wie der Begriff jetzt gerade hier. Mit dem Begriff kann man jemanden totschlagen, ja, und auch Dinge durcheinander bringen. Und dass wir vorsichtig sind mit den Begriffen und einfach nochmal nachfragen, was meinen wir mit unseren Begriffen. Das ist gerade bei den Christen und gerade in der Theologie ein ganz schwieriges Geschäft. Man kann zweimal dasselbe Wort sagen und meint was total Verschiedenes. Das betrifft auch den Begriff, in Anführungszeichen, der Altversöhnung. Da kann man was total Verschiedenes meinen, wo wir hier oben nur sagen würden, wie kann man nur? Und auf der anderen Seite kann man es auch gut füllen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, zu der ich Sie nur ermutigen kann, sich selbst zu disziplinieren in den Begriffen und auch in dem, wie wir die Begriffe dann füllen, damit wir da möglichst wenig durch unsere Person Verwirrung und Schaden anrichten. So, Johannes, bitte.
Ich hätte doch gern zu dieser Skizze noch ein paar Sätze gesagt.
Ja. Kann man den Bereich mal so abschließen? War das was anderes? Gut, dann kriegen wir hier noch einen. Bis das hier so richtig warm ist, können wir hier noch eine Frage. Sie müssten aber hierher kommen, weil... Nee, das ist da hinten. So laut kann keiner reden. Bitte, bitte, bitte. Das letzte war Spurgeon, der so laut reden konnte.
Vielleicht wie dieser Vergleichsweise jemand, ne?
So, jetzt hier.
Gott ändert nie seinen Heilsplan, aber seinen Gerichtsplan, war heute eine Aussage, heute Morgen früh. Und ich möchte noch mal fragen, heißt diese Änderungsmöglichkeit, also die zur Umkehr, heißt das Gnade in sämtlichen Äonen oder ist die Gnade beschränkt oder ist das Gericht auch eine Form von Gnade?
Also ich glaube, das mit dem Gericht, das war Johannes Ullmann, da kannst du gerade damit anfangen.
Die Gnade ist uneingeschränkt, sie ist unbeschränkt. Sie trifft uns heute und morgen den anderen. Nur über den Gerichtsweg, über den Gerichtsweg. Und der Gerichtsweg ist sehr, sehr schwer und kann auch zeitlich sehr lange dauern. Die andere Frage nochmal.
Das war das. Nee? Geht aber auf den Mann von. Was hat er gesagt?
Gott ändert seinen Gerichtsplan nicht, aber den Gerichtsplan.
Ach ja.
Also ich frage da nicht, an welchem Äon das passiert, sondern ich frage, ob das heute passiert. Und ich muss sagen, in unserem Zeitlauf, in unserem Äon passiert das. Dem argen Äon ist es passiert, dass der Jona gepredigt hat und nach seiner Predigt haben die ganze Stadt Buße getan und dann hat Gott gesagt, so, das Gericht heben wir auf. Und der Jona, der sitzt da oben und meint, er hätte ein Prinzip. Und nach dem Prinzip müsste eigentlich jetzt Gott Feuer vom Himmel fallen lassen und alle in Ninive töten. Und das hat Gott nicht gemacht. Er hat seinen Gerichtsplan geändert. Heute, ob übermorgen, sicher, Gnade gilt für immer, hat eben Johannes gesagt. Und das möchte ich auch sagen. Wie Gott dann in kommenden Zeiten die Gerichte benutzt zur Errettung, das ist seine Sache.
So, Johannes, noch zwei Sätze zum Plan.
Wir ziehen ja eigentlich nur Striche hier. Normalerweise müsste bei so einem Thema, das wir hier abhandeln, da müsste eine ganze Woche zur Verfügung stehen. Ich habe das an einem Bild noch einmal versucht, verständlich zu machen. Die verschiedenen Offenbarungsebenen. Gott schuf also ganz am Anfang das All, das Unsichtbare und das Sichtbare. Später Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich, die Nationen, Israel und die Gemeinde. Schöpfungsmäßig geht es von unten nach oben. Das sind verschiedene Offenbarungsebenen. Gott hat sich mit den Nationen ganz anders auseinandergesetzt und sich ihnen offenbart als auf der Ebene Israels. Den Höhe- und den Gipfelpunkt, die Zusammenfassung aller Gottesgedanken, die verborgensten Pläne und Liebesabsichten mit seinem Schöpfungsall wurden dem Apostel Paulus geoffenbart. Er ist der größte Prophet mit der weitesten Schau. Es ist die höchste Gottesoffenbarung, die im Sohn und im Sohn auch den Söhnen gegeben ist. Und hier werden also Geheimnisse geoffenbart, die bisher eben verschwiegen waren. Das hatten wir abgehandelt. Und dieser gewaltige Heilsweg wird heute mit der Gemeinde, morgen mit Israel und übermorgen zusammen mit Gemeinde Israel an der ganzen Schöpfung vollendet. In jeder Schöpfungsetage hat sich Gott wunderbar geoffenbart. Und jeder dieser Dimensionen hat ihre Art eigene Herrlichkeit und Gottesoffenbarung. Wunderbares ist dort an Gottes Verheißung zur Betrachtung und zum persönlichen Besitz aufgestellt. Aber es ist nicht gestattet, das Inventarium von einer Etage in die anderen zu tragen. Ich sage manchmal, ganze Möbeltransportunternehmen sind unterwegs im Treppenhaus. Alles ist vollgestellt mit Leuten und mit Gegenständen. Sie transportieren ständig Dinge durcheinander, die eigentlich Gott aufgestellt hat. Bei Israel und der Gemeinde. Das ist also sehr, sehr wichtig für mich. Ich nehme nur drei Begriffe heraus, die ständig im Treppenhaus von einer Etage in die andere transportiert werden. Das ist erstens das Gesetz einschließlich der 10 Gebote. Zweitens die Braut anstelle des Leibes Israel. Drittens das Wasser, die Lehre von den Taufen. Was da unterwegs ist, in diesem Treppenhaus, und jeder sucht für sich biblisch sich zu fundieren. Da steht's ja. Alle arbeiten mit der Bibel. Selbst Satan war bei der Versuchung Volltheologe, hatte die Bibel in der Hand. Bibel, Bibelsprüche. Liebe Geschwister, Heilsgeschichte ist also eine ganz klare Beachtung, wo was hingehört. Und das ist das mit dem Bibelhaus. Ich habe da Skizze, das können Sie mit nach Hause nehmen. Da kann man also auch eine ganze Stunde drüber sprechen. Aber das machen wir heute nicht, sonst wir haben ja heute Abend noch einen Dienst.
Richtig.
Ich möchte nur noch mal sagen, und ich wünsche es den Brüdern, die in der Verkündigung stehen, einmal klare Aussagen zu machen, was bei dem Übergang von der Heilsebene Israels zu der Heilsebene der Gemeinde des Christusleibes für tiefgreifende Veränderungen gegeben hat. Das wäre auch einmal ein Thema. Ein Thema des Übergangs. Was ist denn damals eigentlich passiert? Und wer stellt fest und gibt an, was rübertransportiert werden kann und darf? Wo gehört was hin? Das gehört also auch zum Gebiet der Heilsgeschichte. Das ist ganz interessant. Wir könnten noch einige Tage beieinander sein.
Ja, das stimmt. Also, der Plan liegt hier auch, hier vorne aus, da wo die anderen kleinen Pläne auch liegen. Danke, dass du das vorbereitet hast. Darf man also hier mitnehmen.